gesetzlicher Pflichthinweis. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die österreichische Tierärztekammer als Interessensvertretung der österreichischen Tierärzte und Ärztinnen legt Wert darauf, dass es im Zuge dieses Kongresses nicht zu übler Nachrede kommt, beziehungsweise dass Tierärzte und Ärztinnen unlautere Absichten unterstellt werden. Dieser Kongress dient der Wissensvermittlung. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung, im besten Fall gemeinsam mit dem Tierarzt deines Vertrauens.
Hallo liebe Zuseher vom Futterlüge-Online-Kongress. Man sagt ja so, sauer macht lustig. Aber dass das vielleicht nicht immer ganz so ist, da wird uns die Heidi heute einiges dazu erzählen. Heidi, falls dich jemand noch nicht kennt, erzähl mal, wer bist denn du und was machst du denn so?
Hallo liebe Zuseher, ich freue mich also wahnsinnig, jetzt hier zum dritten Thema bei Anita und Christian im Online-Kongress die Futterlüge tätig sein zu können. Und mein Thema sind heute die Säuren und die Base. Mhm. Und ich möchte einfach mal zeigen, wo im Körper die entstehen, wie sie verändert werden, was passiert, wenn sie aus der Balance kommen. Und da freue ich mich auf die Fragen und auf das, was ich euch da darbieten darf.
Was machst du, bevor wir ins Thema reingehen, was machst du alles so, wenn du nicht gerade bei uns im Interview bist?
Ja, ich bin also hauptsächlich Dozentin für Tierernährung und bilde Hundeernährungsberater, Pferdeernährungsberater und Katzenernährungsberater aus und bin aber auch Tierheilpraktiker und gehe in die Richtung Hundegesundheit, Pferdegesundheit. Und deswegen sind die Themen allgegenwärtig durch meine Beratungen auch. Mhm.
Wovon sprechen wir denn eigentlich, wenn wir vom Säurebasenhaushalt sprechen? Was ist denn damit eigentlich gemeint?
Eigentlich ist Wasser gemeint, weil Wasser ist ja der Grundbaustein des Lebens. Also jeder Organismus besteht circa zu 75% aus Wasser. Und Wasser besteht aus einem sauren und einem basischen Bestandteil. Und das sagt im Grunde der Begriff pH-Wert. Potentia hydrogeni. Das bedeutet, wie viel saurer Wasserstoff ist in einem Liter Wasser. Und ich habe hier wirklich einen Versuch, einfach mal zum Zeigen. Ich habe ein Glas Wasser und ich habe pH-Wertstäbchen dabei. Und so pH-Werte geht ja von 1 bis 14. Es kann also in einem neutralen Bereich sein, in einem sauren Bereich sein oder in einem basischen Bereich sein. Und wenn wir das ganz normale Wasser nehmen, dann finden wir einen neutralen pH-Wert. Also der pH-Wert liegt bei 7. Und wenn ich das da mal hier anfügen würde, dann kann man das vielleicht sehen. Ja. Normales Wasser hat einen pH-Wert von 7. Und dieses Wasser kann in Spezialverfahren getrennt werden, in den basischen Teil und in den sauren Teil. Und ich habe hier jetzt mal getrenntes Wasser, einmal basisch, einmal sauer.
Und das möchte ich einmal Schnaps
beweisen, indem ich jetzt den pH-Wert in diesem Wasser messe. Und da hat man schon gesehen, also vorhin war die Farbe so, ja. Jetzt ist die Farbe so. Und ich muss dann bei meinem pH-Wert auch die andere Seite wählen, um jetzt hier zu schauen, wo in etwa findet sich die Farbe wieder. Und da sehen wir haben hier einen pH-Wert von 13. Das ist also total basisch. Mhm. Und es ist auch Wasser. Es ist der basische Teil des Wassers. Mhm. Und logischerweise kann man den trinken.
Prost!
Kein Problem. Und jetzt probieren wir den sauren Teil des Wassers. Mhm. Und da wird man wieder sehen, die Farbe ändert sich. Ich muss pH-Wertstreifchen drehen auf die andere Seite, auf die saure Seite. Und da finden wir, das hat jetzt einen pH-Wert von circa 3. Also 3 verschiedene Farben, 3 verschiedene pH-Wertstreifchen von ein und derselben Geschichte. Und das ist total spannend und das muss man wissen. Und auch das kann man trinken. Es ist ja nur der saure Teil des Wassers.
Das wird ein lustiges Interview.
Im Körper würde sich das jetzt wieder verbinden zu neutralem Wasser. Und das muss man sich vorstellen, das ist eigentlich im Körper drin. Der Körper hat also durch seine Grundsubstanz des Wassers beide Phasen da, basisch und neutral. Und vielleicht darf ich jetzt mal das Bild zeigen. Ich probiere mal den Bildschirm zu teilen und dieses Bild zu zeigen, um das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher zu machen. Gut, da sieht man es. Hier in der Mitte der grüne Block, das ist das neutrale Wasser. Mhm. Und Wasser, H2O, kann man mit Spannung, also da gibt es ein Spezialverfahren mit einer Membran. Da wird dann auf einer Seite negative Energie reingegeben in das Wasser, auf der anderen Seite positive Energie. Und da bringt man das Wasser dazu, sich zu spalten. Und zwar bei der negativen Spannung auf der Seite findet sich der saure Wasserstoff wieder. Sauer, H+. Und auf der anderen Seite findet man die Base wieder, OH-. Also Wasser lässt sich in den basischen Teil und in den sauren Teil spalten. Und im Körper, die normale, gesunde Zelle, die wäre in einem leicht basischen Bereich. Also hier sieht man es richtig dunkelgelb, der basische Bereich, wenn man das Wasser spaltet. Und in der Zelle hat man einen leicht basischen Bereich. Und die Base ist halt negativ geladen. Und indem die Zelle negativ geladen ist und leicht basisch ist, ermöglicht sie den Stoffwechsel mit den sogenannten Basenmineralien. Also die Basenmineralien sind positiv geladen. Und positiv und negativ ziehen sich an. Also können diese Mineralien in die Zelle hinein. Die Zelle hat einen ganz normalen funktionierenden Stoffwechsel. Stoffwechselendprodukte können ausgeschieden werden und der Körper ist gesund. Und wenn wir so Einflüsse haben, falsche Fütterung, fehlende Nährstoffe, Stress, Medikamente, Entzündungen, Krankheit, dann verändert sich die Zelle und dann wird sie leicht sauer. Weil es gibt ja auch diesen Spruch, Krankheit macht sauer oder sauer macht krank. Also das hängt zusammen mit dem sauer macht lustig, ist eine super schöne Idee, aber im Körper funktioniert es wirklich eher anders. Ja. Und wir sehen, wenn sie leicht sauer wird, die Zelle, verwandelt sie sich und hat eine positive Ladung. Und damit ist ein Stoffwechsel nicht mehr möglich, weil ja unsere Basenmineralien positiv geladen sind. Positiv und positiv ziehen sich nicht an, halten sich eher ab. Das ist wie bei den Magneten. Also es ist nicht mehr möglich, dass diese Mineralien die Zelle versorgen. Die Zelle kann nicht mehr entsorgt werden. Und wenn dieser Zustand lange anhält, wird das Tier krank und die Zelle müsste in Apoptose gehen und müsste absterben oder würde absterben, weil es halt nicht mehr funktioniert. Und hier würde eben helfen, dass man wieder eine Base reinbekommt. Und das geht natürlich auch mit Sauerstoff. Also wir sehen ja dieses Hydroxid, da haben wir auch den negativ geladenen Sauerstoff. Und Sauerstoffmangel ist halt eben auch ein Grund für die Übersäuerung. Also würde man diesen Hund noch ausreichend bewegen können, tiefe Bauchatmung, dass genügend Sauerstoff reinkommt, dann könnte man das im Grunde noch umwandeln wieder. Aber es ist eben ein langer Weg und Ernährung muss umgestellt werden und ja, die Haltung muss meistens optimiert werden. Aber das ist vielleicht so zum Grundverständnis mit den Säuren und den Basen, wie das im Körper funktioniert oder eben schief gehen kann.
Perfekt, danke. Das war sehr, sehr schön erklärt. Ja,
ja. Danke, wir kennen uns aus. Schönen Nachmittag. Na, sehr schön veranschaulicht jetzt auch, genau. Das gilt ja jetzt egal für welche Zelle, wenn ich es richtig verstanden habe. Also egal, ob der jetzt oben beim Kopf ist oder unten bei der kleinen Zehe, beim Pote, wie auch immer, das ist überall gleich.
Ja.
Von welchen Werten sprechen wir da, also pH-Werten sprechen wir da ungefähr? Wie sehr liegt das auseinander?
Ganz minimal. Also das ist natürlich klar, das sind leichte Veränderungen. Also das Blut ist ja so immer das Deutlichste. Das Blut muss ja der Körper immer aufrechterhalten. Also den pH-Wert des Blutes, der ist ganz eng zwischen 7,36 und 7,44. Also der muss im neutralen Bereich liegen, weil die Stoffe, die im Blut transportiert werden, sind so empfindlich, die wird eine pH-Wertschwankung nicht vertragen. Deswegen, wenn wir dann davon sprechen, die Zelle wird leicht sauer, dann sind wir vielleicht im Bereich von 6,8, 6,7, 6,5. Also das ist jetzt nicht, dass wir da ein Salzsäureniveau plötzlich in der Zelle vorfinden, sondern es ist eine leichte Abweichung vom Normalen, die aber eben dann schon ausreichen würde, um nicht mehr komplett alle Zellen einwandfrei funktionieren zu lassen.
Ja. Wobei stimmt, dass eine Stelle in dieser pH-Wertgeschichte ja eine Zehnerpotenz ist?
Ja. Ja. Die Pankreas, also im Körper sind ja völlig unterschiedliche pH-Werte zu finden. Also im Magen, wenn Futter kommt, muss der Magen ja Salzsäure produzieren. Da habe ich übrigens auch eine schöne Folie nochmal hergestellt, um das zu zeigen. Und wir haben im Magen ja bis zum pH-Wert 1 beim Fleischfresser, der absinken kann, um eben Erreger abzutöten und dann Proteine auch aufzuspalten. Aber dieser saure Magenbrei muss ja dann, wenn er in den Darm gegeben wird, wieder neutralisiert werden. Und deswegen gibt die Pankreas Säfte ab, die im pH-Wert 10 liegen. Also da haben wir diesen pH-Wert 10 und der ermöglicht es eben dann, das Mikrobiom des Darms vor der Säure zu schützen. Der neutralisiert also diesen sauren Magenbrei und ja, regelt das alles wieder.
Okay. Ja, auch spannend, weil ich habe irgendwo gehört, dass eben die Übersäuerung auch ein Grund für Krebs ist, weil dort die Zellen dann eben den Sauerstoff nicht, also die Sauerstoffunterversorgung eigentlich die Basis dann mehr oder weniger für Krebs ist. Und das war jetzt irgendwie auch spannend zu sehen. Ne?
Ja, und das hängt ja auch damit zusammen, wenn der Stoffwechsel der Zelle nicht mehr funktioniert. Also die Zelle wird sauer. Und wir wissen ja, dass Tumorgewebe eher saures Gewebe ist mit zu wenig Sauerstoff. Weil das ist eher die Problematik. Ich gebe auch gern wieder ein Skript her. Da gibt es auch so eine Übersäuerungskaskade und am Ende der Übersäuerungskaskade steht der Tumor. Weil die Zelle, die nicht mehr den Stoffwechsel durchführen kann, die müsste ja in den programmierten Zelltod gehen. Aber das machen nicht alle. Und die fangen dann an, trotz des sauren Milieus, sich zu teilen. Und das ist Tumorgewebe, was dann entsteht. Und da fehlt ja der Sauerstoff, weil dort haben wir ja nur noch H+, nicht mehr OH-. Ja. Und deswegen ist dieses Tumorgewebe ein saures Gewebe und ein sauerstoffarmes Gewebe. Und es ist im Grunde ja eine Fehlentscheidung des Körpers, diese funktionslose Zelle sich teilen zu lassen. Aber das passiert halt eben manchmal.
Kann man das dann noch abfangen oder wie lange kann man das noch abfangen? Wenn ich sage, und ich stelle jetzt die Ernährung komplett auf basisch um das auszugleichen, ist das eine Milchmädchenrechnung oder geht das?
Also bei Menschen sieht man es ja, dass solche ganz krassen Lebensumstellungen und Ernährungsumstellungen das Ruder rumreißen können. Und wir haben auch Erfahrungen bei Hunden mit Tumordiagnosen. Also manchmal wird trotzdem der Haupttumor entfernt. Aber wenn man dann komplett umstellt und naturheilkundlich gegenwirkt, kann man das Ruder rumreißen oder zumindest dem Hund noch einige Jahre schenken. Also das ist wirklich möglich.
Mhm. Krass. Ja. Cool. Ich weiß nicht mehr, was sagen will, weil er mir nicht ins Wort fallen will. So, ja. Atmet, aber manchmal atmet er einfach nur. Ja. Ja. Es gibt eben beim Säure-Base-Kontext ja auch so zwei Begriffe, vielleicht kann man die kurz aufgreifen. Die Azidose und die Hyperazidität. Magst du dazu was sagen?
Ja, also die Hyperazidität, das sagt man ja, wenn der Magen übersäuert ist. Ne? Also das ergibt sich natürlich schnell, weil die Verdauung beim Hund funktioniert ja ein bisschen anders. Die Magensäureproduktion ist gekoppelt mit dem Futterreiz. Mhm. Also beim Wolf wäre es eben so, weil Gott, wenn kein Beutetier da ist und keine Aussicht auf Beute besteht, wird auch keine Magensäure produziert. Sondern erst, wenn die Beute da liegt, die Speichelbildung beginnt, dann bildet sich die Magensäure. Und dann würde ja beim Wolf ordentlich Nahrung jetzt auch kommen. Und der Hund, der im Zwinger lebt, hat viel weniger häufig das Problem der Übersäuerung als der Hund, der mit uns im Haushalt lebt. weil der natürlich durch unser Essen, durch unseren Kühlschrank öffnen, durch die Snackgaben immer wieder ständig diesen Reiz bekommt. Der Sapper läuft, wenn Speichel produziert wird, produziert der Hund Magensäure. Und das ist so ein bisschen die Problematik, der Zugang zur Küche, die Gerüche, die bei uns beim Kochen entstehen. Und wir haben halt Rassen gezüchtet, die haben immer Hunger und die reagieren auf die kleinsten Reize. Das kann auch ein Knistern eines Papiers sein, wo der schon wieder weiß, das ist meine Futtertüte, das ist die Leckerli-Tüte und sofort geht das wieder los. Also das ist wirklich eng gekoppelt mit falscher Haltung, falschem Futterverständnis und manchmal schwierig dann auch wirklich abzustellen. Ja.
Heißt das im Umkehrschluss, alle Hunde, die viel sabbern, sind aus der Balance geraten?
Das will ich nicht unbedingt sagen. Das will ich nicht sagen. Also ein Hund, der immer sabbert, es gibt ja die Docken oder so, die sabbern ja immer. Das muss ja nicht der Futterreiz sein. Ne? Das muss jetzt nicht die Speichelbildung durch den Futterreiz sein, sondern bei denen ist einfach, die Lefzen sind zu offen und dann läuft das einfach raus. Ne? Also weil das Maul muss ja immer feucht gehalten werden. Also das kann auch die normale, das Feuchthalten des Mauls sein, was dann aus der Lefze raussappert. Das muss nicht unbedingt der Futterreiz sein. Ne?
Okay. Ja, hätte sein können. Ja. Also, dass wir uns verzüchtet haben, soll ja vorkommen.
Verzüchtet, ne? Haben wir uns x-mal.
Du hast vorher die Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, angesprochen. Als ist die das Puffersystem? Ist das so zu verstehen, eben weil du gesagt hast, der saure Mageninhalt muss ja abgepuffert werden, damit der Dünndarm nicht weggeätzt wird?
Ja. Indirekt. Und da würde ich euch vielleicht nochmal die zweite Folie zeigen. Okay. Nämlich, wo das entsteht. Das ist jetzt ein bisschen unübersichtlich, aber ich erkläre es ja gleich. Hier steht es ja schon mal, Basen entstehende Magen. Mhm. Also das ist der Magen. Und wenn Futter kommt und der Körper braucht die Magensäure, das wäre ja hier im Grunde unsere Salzsäure. Mhm. Und im Magen wird aus Dingen, die da sind, nämlich Wasser, Kohlendioxid und Salz, die Magensäure hergestellt. Und der Magen hat verschiedene Zellen. Manche Zellen, die bilden den Schutzschleim, manche Zellen bilden die Säure und manche Zellen bilden die Base. Und wenn Säure produziert wird, entsteht immer Base, weil es aus denselben Dingen besteht. Also biochemisch wird das einfach hin und her jongliert. Das Chlorid vom Natrium geht mit dem Wasser zusammen und bildet die Magensäure. Mhm. Und das Natrium, was vom Salz übrig bleibt, das kommt ins Natriumcarbonat rein mit dem Kohlendioxid und diesem Oxidatom, was vom Wasser übrig bleibt. Und jetzt wäre das natürlich, würde das nichts bringen, wenn wir die Magensäure im Magen hätten und gleichzeitig die Base. Deswegen wird die Säure in den Magen reingegeben, exokrin nach außen. Also für den Körper ist der Verdauungstrakt außen. Und endokrin heißt, diese Zellen produzieren die Base und geben sie mit dem Blut zum Beispiel zur Pankreas, aber auch zu den Dünndarmdrüsen. Also hergestellt wird Säure und Base im Magen, verteilt wird sie dann an Pankreas und Dünndarm und die können dann eben dieses Neutralisieren vornehmen. Deswegen eigentlich macht es auch der Magen, aber die Pankreas gibt es dann in den Körper dazu.
Mhm, okay. Spannend, habe ich noch nie gehört, dass die Base im Magen entsteht. Auch,
ja. Ja, und das ist ja auch der Grund, wenn die Hunde morgens sappern oder morgens spucken, dann denken ja viele, der Hund ist übersäuert, weil er morgens spuckt. Ja, er ist übersäuert, aber der Magen bildet dann im Grunde in der Nacht die Base. Also der Körper bemerkt, er ist übersäuert und deswegen bildet er Base, weil er braucht die Base. Und dabei entsteht einfach die Magensäure und die wird dann früh ausgespuckt. Also es ist schon ein Zeichen dafür, dass der Körper in der Nacht versucht hat, das System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also im Normalfall, wenn der Körper noch kann, versucht er das zu retten. Vor allem der Fleischfresser, Wir haben ja auch Mineralien, die unterschiedliche Ladung haben. Also wir haben jetzt Calcium und Magnesium und Kalium, Zink gesehen, die so typisch als Basen gelten oder als Basenbilder gelten. Aber Phosphor ist ja der Säurebilder. Phosphorsäure, das ist ja eine Säure. Und ein Fleischfresser frisst ja unheimlich viel Phosphor. Phosphor ist im Knochen drin, Phosphor ist im Fleisch drin. Und daher muss natürlich ein Fleischfresser auch genügend Möglichkeiten haben, dieses saure Mineral auszugleichen. Und daher, wenn nicht Medikamente da dagegen spielen oder eine völlig falsche Ernährung oder eine Überversorgung mit ganz viel Chemie, und das unterschätzt man ja, was unsere Hunde an Chemie, an schlechten Substanzen, was die ganzen Systeme dann verändern, wie die belastet sind damit. Ne? Also wir haben ja nun mal überall in den Fertigfuttern haben wir irgendwelche technologischen Zusatzstoffe drin. In der Umwelt durch das Glyphosat haben wir die Zusatzstoffe drin. Wir geben Spot-ons, Flohhalsbänder, Magensäureblocker, weil der Hund schmerzt, kommt gleich mal Magensäureblocker rein. Das macht ja die Zellen kaputt. Also diese Belegzellen, die die Säure bilden, die werden ja davon zerstört. Das kippt ja das ganze System. Also es macht ja nicht nur die Verdauung schlechter, sondern auch die Bildung von Basen und Säuren schlechter. Also das geht meistens nach hinten los. Auf Dauer macht es mehr Schaden, als es Nutzen bringt.
Aber es ist gang und gäbe. Ich höre das so oft.
Ja, ja. Das ist ja bei den Tierärzten leider, die nennt das ja selber die Triple-Standard-Therapie. Das Antibiotika, der Magensäureblocker und ein Entzündungshemmer. Das hilft, irgendeins hilft schon. Also Symptombekämpfung. Man bekämpft damit die Symptome, der Kunde ist erstmal zufrieden.
Gibt man das Spot-on oben drauf, ne?
Genau. Und dann kommen diese Sachen dann aber hinten dran und machen dann viel länger Probleme, weil so ein System, was gekippt ist, lässt sich ja nicht so schnell wieder zurückbringen. Ja. Das sind dann lange, lange Maßnahmen.
Ja. Wie sieht denn die gesunde Fütterung aus? Weil mit jeder Fütterung stoße ich ja der Prozesse an, ne? So ja. Wie du gesagt hast. Wie ist aus deiner Sicht das richtige Fütterungsritual oder die richtige Menge oder wann? Wie würdest du es empfehlen? Wie gehört ein Hund gefüttert?
Kann man auch nicht vereinheitlichen, aber ich würde jetzt mal sagen, zweimal am Tag füttern, zwischendrin nicht so viele Snacks. Und dann eben, Hunde reagieren ja auf Reize. Also wir kennen das ja von Pablo, der das mit der Glühlampe und mit der Lampe, mit der Klingel dann probiert hat. Also der Hund ist ja ganz schnell konditioniert auf Rascheln, Kühlschranktür öffnen. Und deswegen muss man da wirklich ganz diszipliniert vorgehen. Er darf weder auf die Zeit, auf eine ganz bestimmte Zeit konditioniert sein, und es eben nicht mit irgendwelchen Vorgängen verknüpfen, wobei das natürlich schwierig ist. Weil wenn ich immer füttere, wenn ich heimkomme, hat der Hund schon ein Ritual und der wird beim Nachhausegehen schon anfangen mit Zappern, weil er weiß, jetzt kommt das Fressen. Ja. Es ist ja auch nicht jeder Hund da empfindlich, muss man ja auch sagen. Also nicht jeder Hund ist so verfressen, dass der nur ans Fressen denkt und sofort mit Speichelbildung produziert. Aber naja. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, aber es gibt eben Hunde, die kommen besser klar mit mehr Mahlzeiten. Und je älter sie werden, weil alte Hunde verlieren ja immer mehr die Fähigkeit, sich der Säure zu entledigen. Deswegen bei älteren Hunden ist es manchmal auch besser, noch eine Mahlzeit einzuführen, also kleinere Mahlzeiten zu geben und dreimal am Tag zu füttern. Es gibt aber auch Hunde, die kommen am besten zurecht mit Einmalfütterung, aber nicht die älteren. Also ich habe früher meine Jagdhunde auch nur einmal am Tag gefüttert, das war für die absolut okay. Wie sie älter geworden sind, sind sie damit nicht mehr gut zurechtgekommen. Also man muss das auch wirklich individuell an den Hund und an das Alter und an die Lebenssituation anpassen. Ich glaube nicht, dass man es verallgemeinern kann. Einer kommt besser damit zurecht. Aber tendenziell würde ich schon sagen, die Hunde, die sehr oft gefüttert werden, haben die größten Probleme.
Würdest du das auch auf den Welpen beziehen? Weil beim Welpen hört man ja oft, dass die eben 3, 4, 5, 6 Mal am Tag mit kleinen Portionchen gefüttert werden sollen. Wie siehst du das?
Auf keinen Fall. Also der Welpe beim Züchter, egal ob er jetzt 8 Wochen oder 12 Wochen bleibt, der wird beim Züchter 5 Mal zu fressen bekommen. Weil die Hündin würde ja nicht mit 8 oder 12 Wochen aufhören zu säugen. sondern der Hund würde dann schon irgendwie feste Nahrung zu sich nehmen, aber zwischendurch auch nochmal ein oder zwei Milchportionen bekommen. Deswegen ist das schon in Ordnung, dass der Hund bis 12 Wochen von mir aus dreimal bekommt. Manche, die mit 8 Wochen abgegeben werden, kriegen es auch bloß bis 8 Wochen. Und dann sollte man bis zu einem halben Jahr dreimal füttern. Und danach kann man auf eine zweimalige Fütterung übergehen. Und wenn der Hund ausgewachsen ist und sich jemand entscheidet, der füttert nur noch einmal, ist das auch in Ordnung, wenn es dem Hund gut bekommt.
Mhm. Ja. Spielt das eine Rolle? Also das meine, es sollten jetzt nicht regelmäßige Uhrzeiten sein, weil der Hund dann ja schon eine gewisse Erwartungshaltung um, weiß ich nicht, 18 Uhr oder wie auch immer hat. Ja. Wie ist denn das vom Abstand zum Schlafengehen? Spielt das eine Rolle, wenn ich ihn jetzt kurz vorm Schlafengehen nochmal füttere, weil das ja dann vielleicht das Verdauungssystem auch runterfährt? Oder ist das egal?
Naja, der Hund hat ja sowieso andere Schlaf- und Wachzeiten wie wir. Ne? Der ist ja nicht 8 Stunden wach wie wir, sondern der schläft ja zwischendurch auch. Und der Sauerstoff kann ja sowieso immer nur an einer Stelle sein. Das heißt, nach dem Fressen gibt es vielleicht durch diesen Energieschub nochmal so kleine 5 Minuten, wo ein junger Hund jetzt vielleicht nochmal tobt und Aufmerksamkeit hat. Und dann muss der Körper ja zur Ruhe kommen, damit er verdauen kann. Weil ein Körper kann nicht gleichzeitig aktiv sein und verdauen. Also wenn wir den Hund füttern und wir gehen mit dem spazieren, wird die Verdauung angehalten, weil beides geht nicht. Also Sauerstoff kann immer nur eins tun, entweder Bewegung oder Verdauen. Und auch da wird es Unterschiede geben, gerade jetzt die Hunde, die diese Liquefeits-Anfälle haben oder Reflux haben, wo die saure Magensäure in die Speiseröhre läuft. Da wäre es natürlich ungut, die zu füttern und ihn dann in die Nachtruhe zu schicken. Da sollte dann ein bisschen eine Pause da sein. Aber ansonsten wird zur Verdauung immer die Aktivität eigentlich angehalten.
Das heißt, wie siehst du das dann mit den, als Beispiel, Agility-Hunden oder Trickdance? Also wenn ich jetzt sage, der Hund ist in Bewegung und ich konditioniere ihn ständig mit Leckerli, dann habe ich ja ständig eine Fütterung und ständig die Bewegung parallel, ne?
Naja gut, wobei das natürlich, also ein Leckerli, dafür muss ich die Verdauung nicht anhalten oder dafür wird die, ne, das ist jetzt, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Also es ist ja jetzt wirklich eine Ration, die gefressen wird, der Magen ist zu viertel oder zu halb voll und dann muss die Verdauung einsetzen, wenn da so ein kleines Häppchen kommt. Also ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Vor allem diese Hunde, die diese Sportart machen, die sind durch den Sport, durch die Freude sowas von abgelenkt. Die fangen auch nicht mit Speichelbildung an. Also ich habe noch nie gesehen, dass ein Agility-Hund auf das nächste Leckerli giert, sondern die sind so in ihrer Arbeit drin, in Spiel, in Spaß, dass die da, das glaube ich, das keine Rolle spielt.
Okay, also auch nicht, dass ich dann ständig eigentlich die Magensäureproduktion der mit dir anstoße, weil ich ja doch...
Da hat er in dem Moment gar keine Zeit dafür. Der ist in ganz anderen Gedanken. Das ist wie bei dem, ein Jagdhund jetzt zum Beispiel, wenn der im Jagdtrieb drin ist, der nimmt nicht mal Leckerli. Also Jagdhunderausbildung mit Leckerli geht meistens gar nicht, weil die sind so in ihrem Ding drin, dass die gar keine Zeit hätten für Leckerli. Und wenn der Agility-Hund sein Leckerli noch nimmt, dann wird das aber keinen Fütterungsreiz darstellen.
Mhm. Ja. Okay, sehr gute Info ergänzend zu anderen Interviews, die wir auch geführt haben, dass man sieht, also sehr situationsabhängig einfach ist. Ja.
Weil in der Wohnung ist es was anderes. In der Wohnung, der hat Langeweile und wenn der dann das Knistern hört, dann natürlich fährt er hoch und kriege ich wieder was zu fressen und vielleicht kann ich ja betteln und dann kriege ich doch was oder so. Ne? Also dann ist das wirklich nochmal eine andere Situation, würde ich sagen, ja. Meiner Meinung.
Ja, ja, nach deiner Meinung habe ich ja gefragt.
Ja.
Super.
Gibt es jetzt Nahrungsmittel, die so Klassiker sind, die Übersäuerung provozieren? So wie du es angesprochen hast, wenn viel Phosphor drinnen ist, dass das jetzt eine gewisse Reaktion auslöst. Gibt es die guten und die schlechten Nahrungsmittel aus deiner Sicht?
Also es gibt Futtermittel, die eher basisch sind und damit natürlich eher den basischen Haushalt bedienen. Und es gibt eben diese Säurebilder. Also Phosphor und Schwefel wird sauer verstoffwechselt. Und Gemüse jetzt zum Beispiel, die werden eher basisch verstoffwechselt. Und dann natürlich vor allem die Mineralien. Ne? Die meisten Hunde, also ich bin ja nun Ernährungsberater und ich überprüfe die Rationen. Die meisten Hunde haben doch einen Mangel an Zink. Zink wird gebraucht, um Basen herzustellen. Also wenn ich einen Spurenelementmangel habe, weil der Hund keinen Zink kriegt, brauche ich mich nicht wundern, dass er übersäuert ist. Also deswegen, so eine Ration gehört sich angeschaut und auch die Mineralien, die Zusammensetzung muss einfach passen.
Zinkmangel ist ja oft dem Getreide geschuldet. Gibt es noch etwas, was da jetzt ein Zinkräuber, der Zinkblockierer ist?
Zinkblockierer, andere Mineralien. Also Mineralien haben ja untereinander sowieso, die brauchen ja so sehr häufig die gleichen Taxis in den Körper rein. Und deswegen blockieren die sich gegenseitig, wenn ich irgendein Mineral wahnsinnig überdosiert habe. Also wenn ich wahnsinnig viel Knochenmehl oder Kalzium füttere, dann wird das natürlich die Spurenelemente dann entsprechend zurückhalten. Die haben dann keine Chance, weil die schwächer sind. Deswegen eine bilanzierte, berechnete Ration wäre natürlich das Beste. Und der Zinkmangel kommt nicht nur wegen Getreide, weil ich kenne kaum Hunde, die Getreide bekommen, außer dass sie Trockenfutter bekommen. Also im Trockenfutter ist Getreide drin, aber wer füttert sonst Getreide? Ist eigentlich nicht mehr so typisch. Ne? Aber die geringen Futtermengen, die unsere Hunde bekommen, sind eigentlich schuld daran, dass die Spurenelemente nicht abgedeckt sind. Mhm. Weil normal würde ja ein Hund 6-8% von seinem Körpergewicht als Ration aufnehmen und in 6-8% Fleisch, Knochen, Innereien, Gemüse, wären auch genug Spurenelemente drin. Aber wenn ich die Ration halbiere und ich gebe nur noch 2,5 oder 3%, dann kommen natürlich auch nur noch die Hälfte der Spurenelemente an. Und das ist ein Riesenproblem. Und da muss man, ich gebe prinzipiell Spurenelemente dazu, weil bei diesen Minimengen, auch bei den BARF-Mengen, einfach die Spurenelemente nicht abgedeckt sind. Mhm.
Das heißt, was ich auch oft in Foren lese, ist, wenn der Hund zu dick ist und er soll abnehmen, gebe ich einfach von allem weniger, hat dann auch eine Kehrseite, ne?
Genau, das ist dieses typische FDH, was man eben nicht mehr macht, weil dann die ganzen Vitalstoffe, die den Stoffwechsel ja anregen, damit er abnehmen kann, beeinflussen. Also das bringt halt nichts. Im Gegenteil, wenn ein Hund abnimmt, muss er eigentlich die Vitalstoffe anheben. Ich muss den Stoffwechsel mobil machen, anregen, damit dann überhaupt der Körper abnehmen kann. Im Mangel nimmt kein Körper ab. Geht gar nicht.
Du solltest ein paar Mal auf Facebook posten, glaube ich. Ich kenne da einige Foren, wo das wirklich Thema ist. Ja, gib ihm halt weniger. Er kriegt nur die Hälfte auf Option Trockenfutter und trotzdem nimmt er nicht ab. Also,
ja, ja, genau. Ja, wirklich. Wo vom Trockenfutter der arme Hund sowieso bloß 1% vom Körpergewicht bekommt. Ne? Wenn man sich das vorstellt, das ist so. Ein 20-Kilo-Hund bekommt circa 200 Gramm Trockenfutter. Das ist 1% vom Körpergewicht. Und dann nehme ich dann nochmal die Hälfte weg. Dann steht dieser arme Hund mit 100 Gramm Futtermenge am Tag da. Da sage ich immer, das müsste man mal mit dem Besitzer machen. Ja. Ja. Das denken immer viele gar nicht. Ne? Da,
ja, was auch oft geschrieben wird, also wie du das siehst, Fett reduzieren, Fett wegnehmen, wo ich mir denke, Fett ist doch eigentlich ein Energieträger für den Hund, oder?
Nicht nur ein Energieträger, sondern wir haben ja auch essentielle Fettsäuren und wenn die nicht kommen, macht das ganz viel kaputt. Ne? Das ist also auch da, muss man schauen, welche Fettsäuren braucht er, welche sind lebensnotwendig und die muss ich anliefern. Also unter 5% kann man eigentlich wirklich nur bei einer Pankreasentzündung gehen. Und das nur kurzzeitig. Ansonsten ist man ja wirklich im Bereich 7-12%, ne? Fett, was ganz normal ist für einen Hund. Ja.
Jetzt habe ich eine andere Frage im Kopf gehabt, jetzt ist sie weg. Hast du eine Frage in der Zwischenzeit, bis mir meine wieder einfällt?
Nein, ich finde es einfach sehr, sehr spannend. Also wir haben ja das Problem mit dem Fettgehalt am Anfang auch gehabt, dass wir gesehen haben, okay, wir müssen ihn fetter füttern, ne? Sind dann auf Lamm gewechselt, also einen hohen Fettanteil auch hat im Fleisch.
Also unser Hund hatte, wie wir ihn adoptiert haben, über 20% Untergewicht.
Ja.
Genau, also der hatte ungefähr 13 Kilo und das Zielgewicht, was er eigentlich haben soll, liegt so bei 19 Kilo, 20 Kilo. Also er hat auch so ausgeschaut, also es sind wirklich die Knochen rausgestanden und es war herzzerreißend, ihn anzuschauen. Also das war wirklich schwer auszuhalten. Ja.
Und da muss man ja langsam hochgehen, ne? Dann darf man das ja auch nicht übertreiben. Ja.
Ja. Ja, wir haben gesagt, wir wollen auch keine Weihnachtskugel draus machen. Ja.
Und das passiert schnell, ne? Wenn so ein Hund erstmal im Mangel war, der nimmt natürlich die Kalorien viel mehr an, wie einer, der nie im Mangel war. Ja. Ja. Ist ja beim Menschen auch so, ne?
Ja.
Die Nachkriegsgeneration ist auch ein bisschen breiter geworden.
Ja, stimmt, ja. Hat der pH-Wert irgendwas mit Grasfressen und Kotfressen auch zu tun? Siehst du da einen Zusammenhang?
Also, Das hatten wir zwar schon in einem vorhergehenden Interview, da habe ich schon mal drüber gesprochen. Das hängt natürlich damit zusammen, dem Hund kann übel sein. Dem Hund, der kann aber auch übersäuert sein und dann tun die so zwanghaft hektisch Gras fressen. Also ein genüssliches, gemütliches Gras fressen, so wie sie es jetzt im Frühjahr machen, da würde ich sagen, braucht man sie nichts denken. Aber wenn sie so hektisch raus wollen und so unruhig sind und dann tun sie so ganz hastig fressen, dann ist ihnen übel oder sie sind übersäuert und Hunde tun ja auch Erde fressen. Also das sieht man ja auch sehr häufig, dass die selber versuchen, die Magensäure abzupuffern durch Aufnehmen von Erde. Und das macht sie auch, weil in der Erde sind Mineralien drin, die die Säure dann natürlich neutralisieren. Also das kann schon durchaus möglich sein, dass das auch ein Grund ist, ne?
Mhm. Heiliert ist ja bei uns auch das typische Helferlein, glaube ich, wenn sie in Richtung Sod brennen. Und
genau, ja.
Was gibt es denn so Helferlein? Also gut, ich kann in den Garten gehen, kann ein bisschen Gras holen, aber gibt es noch irgendwelche Helferlein? Keine Ahnung, jetzt Heilerde oder Moortränke?
Genau, also Huminsäuren sind natürlich eine tolle Geschichte. Huminsäuren, Heilerde, Zeolit, Flohsamenschalen oder noch besser Akazienfaser, Slippery Elm Bark. Das sind ja alles so Dinge, die Schleimhaut auskleiden und ein bisschen schützen auch den Magen. Oder eben auch Säuren aufnehmen, binden können und ausschalten können. Aber das wäre auch eine Symptombekämpfung, so wie man Medikamente gibt. Eigentlich sollte man Rationen überprüfen, Haltung überprüfen. Was ist mit dem Hund los? Warum hat er die Übersäuerung? Sehr häufig kommt ja diese Übersäuerung auch durch eine Magenentzündung und da könnte zum Beispiel eine Unverträglichkeit oder eine Allergie auch sein. Also wenn ich so einen Hund habe, der muss zum Tierheilpraktiker, zum Ernährungsberater, dann muss eine Anamnese gemacht werden. Ohne die Ursache abzustellen, werde ich dauerhaft keine Lösung finden. Aber als Symptombekämpfung auf alle Fälle hilft das natürlich enorm, sollte man das tun. Ja.
Was begegnet dir denn öfters, die Untersäuerung oder die Übersäuerung?
Ich denke, dass mir öfters die Übersäuerung begegnet, weil eigentlich zu mir kaum Trockenfutter gefütterte Hunde kommen. Also ich sehe die Untersäuerung eher bei den Trockenfutter gefütterten Hunden, weil das Trockenfutter keinen Fütterungsreiz auslöst. Bei den meisten Hunden. Es gibt natürlich die Fressrassen, die so gezüchtet sind, dass sie alles fressen und immer auf alles Hunger haben. Die produzieren auch Speichel und Magensäure beim Trockenfutter. Aber die Hunde, die so zögerlich ans Trockenfutter rangehen, denen das Trockenfutter den ganzen Tag stehen gelassen wird, weil sie sich immer mal wieder ein paar Preckis holen. Also die fressen das mit so wenig Appetit und ohne Fütterungsreiz. Und deswegen haben die eher eine Untersäuerung. Also ein Hund, der einen Reiz bekommt durch etwas, was nach Fleisch riecht, ob das jetzt eine Dose ist oder ob das ein gekochtes Fleisch ist oder ein rohes Fleisch ist, der hat meistens die Übersäuerung und nicht die Untersäuerung. Aber das kann man ausprobieren. Also wenn ich mir nicht sicher bin, gebe ich Bitterstoffe, irgendwas mit Bitterstoffen, wird es schlimmer, dann haben wir eine Übersäuerung, wird es besser, haben wir eine Untersäuerung. Da könnte man jetzt zum Beispiel eben den Löwenzahn holen. Ne? Löwenzahn hat Bitterstoffe, Löwenzahn holen, mit pürieren, mit füttern und dann sieht man das. Wenn die ganze Sache noch angeheizt wird, dann hat man die Übersäuerung, weil Bitterstoffe regen eher die Produktion von Magensäure an oder auch andere Enzyme, die gebildet werden.
Wir hatten das mal mit unserem Hund, dass ich Gasse gegangen bin und der dann, ich weiß nicht, in unserer Ortschaft, glaube ich, wird heuer kein Löwenzahn blühen, weil hat sich alle alle Löwenzahnköpfe geholt und war so, okay, da, aber immer nur die Köpfe auch. Ja. Da gibt es keine Pusteblumen heuer.
Nichts mehr. Aber super, wenn das ein Hund merkt, ne? Das ist ganz gut. Und da gibt es ja noch mehr, also ich mache es ja der Löwenzahn, aber Rucola, Chicorée, Grapefruitkernextrakt, gibt es ja so viele Dinge, die man dann so unterstützend einsetzen könnte, um dann dem Hund ein bisschen zu helfen, weil das ist ja auch gut für die Leber. Ne? Also Bitterstoffe fehlen ja sehr häufig in der Ernährung und die helfen der Leber, die helfen den ganzen Stoffwechselorganen, die irgendwelche Verdauungsenzyme herstellen. Also das ist ja eine super Geschichte zur Unterstützung für ganz viele Sachen. Und wenn das dann die Magenprobleme auch noch mit wegbringt, wäre es ja ideal.
Das hat mir voll sehr lustig ausgesehen. Ja, wir schnuppern nicht, wir vermampfen gerade hier alles.
Wir essen Löwenzahn.
Wir sind nur Fleischfresser, aber wir fressen Löwenzahn.
Ja, naja, super.
Gibt es Krankheitsbilder, wo die Säureproblematik eine typische Begleiterscheinung ist?
Absolut. Also wir hatten ja die Azidose noch gar nicht besprochen. Ne? Die Azidose wäre ja dann wirklich ein Notfall, die Übersäuerung des Körpers. Also wenn der Blut-pH-Wert, der so in so einem ganz engen Rahmen geregelt ist, dann sich verändert, dann sprechen wir von Azidose. Da kann der Hund zusammenbrechen und eine typische Krankheit ist ja das Morbus Addison. Also bei Addison kommt es ja dann irgendwann zum Zusammenbruch und der ist verbunden mit einer Azidose. Also hormonelle Erkrankungen können dann wirklich natürlich zu so einem totalen Ungleichgewicht führen, aber das ist dann wirklich ein Notfall. Da kann man dann in die Klinik fahren. Da muss dann natürlich ganz schnell gegengesteuert werden, weil das ist im Grunde ein Grund zum Tod werden. Ne? Also das ist dann eine ganz gefährliche Geschichte. Also bei Schilddrüsenunterfunktionen, bei Morbus Cushing, das ist ja eine Überproduktion von Cortisol, das Addison die Unterproduktion von Cortisol, haben wir diese Entgleisungen, diese Elektrolytentgleisungen. Mhm. Auch bei den Nierenerkrankungen haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. Wenn der Hund viel pieselt, werden ja auch viel basische Elektrolyte mit ausgeschieden und dann kann es auch zu sowas kommen. Also das gibt es schon, dass Erkrankungen auf das Elektrolytgleichgewicht im Körper dann Einfluss haben. Mhm.
Ab welchem Punkt würdest du sagen, ist es kritisch? Also Schmatzen ist ja jetzt doch nicht lebensbedrohlich. Ne? Also nee. Ab welche Symptome würdest du sagen, puh, jetzt kippt das Ganze zu sehr? Damit ich das als Laie erkennen kann?
Also ich denke mal, diese Leaky Fitz-Anfälle, die es da so gibt, die sind dann schon wirklich grenzwertig, wo man was machen sollte, weil da hat der Hund ja wirklich richtig Schmerzen. Also der hat Magenschmerzen, da muss man was tun. Also wenn man das Gefühl hat, der Hund hat Schmerzen, auch eine Gastritis, eine Magenentzündung kann ja in den Magengeschwür ausufern und das kann durchbrechen. Also dann wird das auch gefährlich. Solange das gelegentlich ist, würde ich sagen, braucht man sich keine Gedanken machen, dann gleicht das der Körper wieder aus. Aber wenn das täglich ist oder eben wirklich krampfhaft und mit Schmerzsymptomen verbunden ist, sollte man da unbedingt was tun. Mhm. Die Menschen mit Refluxerkrankungen, das ist ja nicht lustig, ne?
Ja.
Deswegen, ja.
Magst du den Begriff Leaky Fitz vielleicht noch kurz erklären? Ich glaube, dir ist das auch kein Begriff. Ja. Und wenn ich dich schon als Expertin da sitzen habe...
Das ist im Grunde die ganzen Übersäuerungssymptome mit dem Schmatzen, Schlucken, Gähnen, krampfhaft sich auf irgendetwas stürzen und fressen wollen. Also die fressen auch Socken und Steine. Also die versuchen im Grunde durch Aufnahme von allem diesen Schmerzen im Magen zu begegnen. Kann auch die Speiseröhre sein, weil natürlich diese Magensäure, die kann dann auch irgendwann in die Speiseröhre hochkommen und auch die Speiseröhre verätzt haben. Aber da, der Hund ist nicht mehr ansprechbar. Also der ist so gefangen in seinem Problem und in seinem Schmerz, dass er die komischsten Dinge tut. Und da muss man natürlich ganz dringend was machen. Was man schnell machen kann, Kamille ist ja entzündungshemmend, also Kamillentee kochen zusammen vielleicht mit zerstampften Kümmel. Das ist natürlich etwas, was da auch ein bisschen Linderung bringt. Und dann eben auf alle Fälle vor den Mahlzeiten oder regelmäßig vor oder nach den Mahlzeiten Slippery and Bark, also diese Ulmenrinde oder die Akazienfaser, auflösen und als Flüssigkeit über die Spritze einfach in den Magen reingeben, weil das bringt natürlich Entspannung und legt sich auf die Magenschleimhaut. Mhm. Aber man muss die Ursache ergründen und muss da wirklich dann was tun. Ne?
Jetzt haben wir vor kurzem auch ein Interview gehabt, also wir haben mit dir in einem anderen Interview über Kot gesprochen, über Blut. Wenn ich jetzt sage, ich mache eine Untersuchung beim Hund, Kotbefund, Blutbefund, magst du nur kurz skizzieren, welche Befund hat mehr Aussagekraft und auf welche Werte muss ich da jetzt mal grob schauen, was spielt da eine Rolle?
In Bezug auf den pH-Wert?
Gar nichts. Gar nichts.
Nee, weil das Blut wird ja wirklich bis zu dem Notfall, wo der Hund den Zusammenbruch erleidet, aufrechterhalten. Also wir werden, da wird ja auch nicht im Blutbild, wird ja nur 7 gesagt, also pH-Wert 7. Da wird ja nicht 7,34 gesagt. Also deswegen im Blut sehen wir die 7. Wenn das weiter rutschen sollte in 8 oder in 6, wäre der Hund wahrscheinlich schon tot. Also das sind solche minimalen Spannen. Den pH-Wert im Blut sehe ich nicht. Die Säuren werden ja in den Zellen, im Zellenzwischenraum, im Pischinger-Raum, also im Bindegewebe gespeichert. Und beim Hund haben wir das Problem, da sehen wir die Übersäuerung nicht. Aber wir wissen, wir sehen es beim Menschen und da vor allem bei Frauen als Zellulitis. Also diese Dellen im Oberschenkel, das sind im Grunde Säureablagerungen. Und wo man es auch sieht, ist das Pferd. Also das Pferd mit Dellen in der Gruppenmuskulatur, da sieht man die Säuren. Beim Hund, die sind einfach zu muskulös, die haben ein anderes Bindegewebe, die haben nicht so ein weiches Bindegewebe, deswegen sieht man es nicht. Aber die Übersäuerung findet im Bindegewebe statt. Und dann müsste man wirklich die Zellen und das Bindegewebe untersuchen, aber im Blut kann ich das nicht feststellen. Im Urin und im Kot sehe ich, dass es einen niedrigeren pH-Wert hat. Aber das ist gut, das ist nicht schlecht, weil die Nieren sind ja dazu da, das Säure-Basen-Verhältnis auszugleichen. Also ist in dem Körper viel Säure, wird die Niere viel Säure ausscheiden. Der pH-Wert ist niedrig. Man kann da aber noch nicht sagen, der Hund ist krank, weil er einen niedrigen pH-Wert hat, sondern er ist ein Fleischfresser und für den ist ein niedriger pH-Wert ganz normal. Und beim Kot ist es genauso. Also es ist völlig normal, dass ein Fleischfresser einen Kotwert von unter 7 hat. Also 5,5 bis 7,5 ist noch normal. Also das ist eigentlich der Ausgleich. Das ist das, was der Körper macht. Wenn ein Hund so richtig toben kann, wenn er frei laufen kann, wenn er mit anderen Hunden toben kann oder rennen kann, also wenn man den Hund frei laufen lassen kann und er kann so richtig sich mal austoben, dann hat er so richtig eine tiefe Bauchatmung, holt sich ganz viel Sauerstoff rein und durch das Ausatmen gibt er ganz viel Säure über Kohlendioxid ab. Und das ist so ein bisschen das Problem bei den Hunden, die keine Erziehung genossen haben, dass die nur an der Leine gehen können. Die kommen nicht zum Toben. Und da müssten die Leute sich wirklich Hundeschulen suchen, die eingezäuntes Gelände haben, wo gleich große, ähnliche Hunde sind, wo die da wirklich mal in einer Umzäumung sich auslassen können, mal toben können. Weil wenn ein Hund nur so am Geschirr und an der Leine gehalten wird, kippt der auch um. Und das macht dem Hund auch Stress. Der muss sich ab und zu mal richtig verausgaben. Und das ist auch ein Riesenproblem.
Ja, das sieht man ja bei uns auch, wenn, oder gerade in den Schulen auch noch, wo dieser Impuls noch da ist. Wenn Kinder nur sitzen wollen, irgendwann ist es raus.
Ja. Und mit dem Schwitzen ist ja der Hund sowieso beeinträchtigt. Ne? Weil der Mensch kann die Säuren, wenn der Sport macht oder in die Sauna geht, kann er das über die Haut ausschwitzen. Deswegen ist ja die Sauna und der Sport, wenn man schwitzt, auch gesund, weil der Körper ganz viele Säuren loswerden kann. Beim Pferd ist das auch ganz einfach. Das schwitzt über die Haut mit dem Schweiß. Der ist auch niedriger pH-Wert. Also da ist das auch so. Es ist klar, das ist unter 7, weil da die Säuren rausgebracht werden. Und der Hund kann nun mal bloß ein bisschen über die Pfoten und ein bisschen über den Atem, über die Zunge schwitzen. Deswegen kann er da nicht so viel abgeben, aber doch eben ein bisschen. Und der Rest muss über Kot raus und über den Urin raus.
Hilft es, wenn ich meinen Hund nehme und in ein Basenbad tauche?
Würde helfen. Ich weiß noch nicht, ob der Hund das lustig findet, wenn ich das immer wieder mache. Klar, weil über die Haut, ne, also alles, was über die Haut, werden ja auch Dinge aufgenommen. Ja, sonst würde ja spot-on nicht funktionieren. Man kann über die Haut Gift reingeben und ich kann natürlich über die Haut auch Base reingeben. Wobei wir bei der Zelle es ja gesehen haben, also wenn wir Basenpulver füttern oder wenn wir Basen jetzt über das Bad reingeben würden, in die übersäuerte Zelle, können die Basen ja nicht mehr rein. Die können nur noch den Zwischenraum clean machen. Also das geht schon, aber in die Zelle selber kann ja positiv geladen zu positiv geladen nicht mehr rein. Also da geht es nur über Sauerstoff, über Bewegung, über Sauerstoff, dass viel Sauerstoff in die Zelle kommt, dass dann die Zelle vielleicht wieder in dieses negativen Bereich kommt, dass es dann das Basenpulver aufnehmen kann. Also Bewegung plus Basenbad wäre dann gut. Mhm.
Gassi gehen ist gesund für die Zweibeine und für die Vierbeine.
Ja, aber Gassi gehen an der Leine bringt halt nichts, ne? Weil wir einfach zu langsam sind.
Mhm. Ich? Nee, ich laufe. Jedes Mal.
Und dieses Monotone, wenn jetzt einer auf die Idee kommt, monoton den Hund ans Fahrrad dran zu hängen. Ja. Also dieses monotone Gehen ist ja Stress für den Hund. Weil das ist natürlich dieses gleichmäßige, lange, das macht im Grunde
nichts.
Ja, unnatürlich und macht eher Stress und eher Probleme, sondern es muss eben wirklich Freilauf sein.
Ja, wenn man den Hund beobachtet, sieht man das eh, die gehen ja nicht im Gleichschritt von sich aus, sondern sie laufen mal hier hin, dann bleiben sie stehen, schnuppern, dann laufen sie mal dahin. Das ist eigentlich eh extrem. Ja. Übermenschlich, was der Hund abliefern muss, indem er Seite an Seite mit uns geht und wir vielleicht auch noch langsam gehen, weil wir am Handy sind oder weil wir gerade plaudern. Das ist eh krass.
Ja, genau. Weil wenn man sich die Jagd anguckt, wenn der Wolf sich beute, der läuft ja auch nicht kilometerlang, sondern der versucht geschickt, das Tier zu umgehen, so nahe wie möglich ranzukommen, dann macht er einen kurzen Sprint. Ja. Und dann hat er es oder er hat es nicht. Aber dieses ellenlange, ewige Rumgelaufe, das machen die nicht.
Ja, er ist ein Hetzjäger, ja. Oh. Okay. Hast du noch eine Botschaft, die du uns zum Abschluss mitgeben möchtest? Irgendwas, was dir noch auf den Lippen brennt, sagst, das möchte ich noch gesagt haben?
Frische Sachen, egal was der Hund bekommt, immer dran denken, der Hund muss auch etwas Frisches zu fressen bekommen. Das ist eigentlich ganz wichtig und es gibt ja wirklich, ich glaube, deine Frage war auch, was ist mit Salat? Also ich bin ja kein Fan von gekauftem Salat, wenn es nicht Biosalat ist, weil da eben einfach viel zu viele Schadstoffe drin sind. Also da werden wir ja richtig vergiftet mit dem konventionell hergestellten Salat. Aber wenn ich den Salat im Garten habe oder ich bei den Spaziergängen wirklich, ich weiß, wie Giersch aussieht, ich weiß, wie Löwenzahn aussieht, das kann ich wirklich mitnehmen und das kann ich dann mit pürieren. Dort sind Mineralien drin, das sind Basenbilder. Also das ist zumindest eine Möglichkeit. Und wenn der Hund Probleme hat, ab zum Ernährungsberater, Ration mal überprüfen lassen und schauen, ob man durch Zugabe von irgendwelchen Mineralien da noch was verändern kann. Mhm.
Fertiger Löwenzahnsaft, wenn er qualitativ hergestellt ist, ja, nein?
Was sagst du? Schon, klar, logisch, doch gut. Die Smoothies von Menschen sind hervorragend geeignet, also wenn sie ohne Zucker gemacht worden sind, aber die werden ja normalerweise mit Gemüse und Kräutern oder sowas gemacht. Also da habe ich ganz tolle Erfahrungen, wenn das Leute machen, die haben ihre Ernährung umgestellt auf Smoothies, dann habe ich gesagt, ja, gebt eurem Hund was mit. Die sind von der Agilität anders geworden, vom Fell anders geworden, also das ist hervorragend.
Okay. Ja, dann Quintessenz, mehr Smoothies trinken.
Ja. Und teilen.
Und teilen, natürlich, ja. Ja, fein. Dann vielen lieben Dank, dass du dir mal wieder die Zeit für uns genommen hast.
Gerne, gerne. Ich wünsche euch schöne Ostern.
Ja, danke schön. Ja. Ja.
Viel Erfolg noch beim Schneiden und beim Zurechtmachen. Und ich freue mich schon wirklich auf die Online-Akademie und auf die anderen Sprechern, auf die vielen Themen. Und ich hoffe, ich werde euch auch viele Anschauer und Videokäufer bringen.
Das ist sehr, sehr lieb.
Dankeschön. Ja, danke dir. Alles Liebe.
Ja, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao. Hallo, das war's erstmal mit diesem Video und wir hoffen, du konntest für dich und deinen Hund ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen. Teile dieses Wissen gerne mit den Menschen in deinem Umfeld und besuche auch gerne unsere Facebook-Gruppe. Sie ist ein Ort für Gleichgesinnte, die sich zu den Inhalten austauschen möchten, eigene Erfahrungen posten möchten, aber auch ein Ort, um uns und entsprechend Feedback zu geben. Ganz viele Sprecher haben uns sogar ausdrücklich gebeten, dieses Feedback an sie weiterzuleiten. Das heißt, deine Meinung ist bei uns gewünscht und willkommen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann unterstütze uns doch bitte mit dem Kauf des Kongresspaketes. Dir gibt das die Möglichkeit, alle Interviews, alle Inhalte nochmal in Ruhe anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, bei einem erneuten Anschauen oder einem erneuten Anhören haben wir immer wieder Neues entdeckt darin. Und das gibt auch die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe verstehen zu können. Wenn du also schon ein Paket gekauft hast, dann bedanke ich mich hiermit an dieser Stelle von ganzem Herzen und im Namen des gesamten Teams für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.